So, hallo miteinander. Sind ihr frisch? Wir müssen ein bisschen lüpfigere Musik laufen lassen während dem Opfer. Ihr seht so verpennt aus alle. Nur einzelne haben... Hey, wir machen es nochmal. Sind ihr frisch?
Ja!
Nicht schlecht. Einzelne von euch haben so glänzige Äugle, weil der Ralf das letzte Mal gesagt hat, heute geht es um Sex. Ich muss aber die enttäuschen. Ich rede erst nächste Sonntag zum Thema Sex. Und die jetzt wirklich sehr enttäuscht sind über das, die könnten jetzt noch gar nachher, ist zu spät. Ich möchte zuerst über Ehe reden. Und vielleicht verwundert das jetzt einige, ja, warum kehrt er die natürliche Reihenfolge um? Wieso nicht zuerst Sex und dann Ehe? Wieso zuerst Ehe und dann Sex? Du musst das nächste Mal kommen. Am nächsten Sonntag. Heute geht es um Ehe, und wenn du das hörst, Ehe oder Beziehung, die Stichwort, die bei jedem von uns löst das Assoziationen aus. Bei jedem von uns löst das Gefühl aus, löst das Erinnerung aus, geht irgendwie eine Schublade auf. Und das Thema Beziehung, das Thema Sex auch und das Thema Ehe, das ist allgegenwärtig in unserer Welt, allgegenwärtig in den Medien, in Fernsehserien geht es praktisch nur um das. In der Musik, du kannst Hitparaden nicht hören, ohne ständig, fast bei jedem Lied, als Thema Beziehung erinnert zu werden. Oder fast jedes Lied sagt irgendetwas aus. Und jeder Kinofilm praktisch. Und der Witz von der Sache ist, oder was wir uns bewusst sein müssen, das, was wir sehen, zu dem Thema in den Medien. Das hat immer, prägt immer auch bestimmte Vorstellungen von Beziehung, bestimmte Vorstellungen von Ehe. Das prägt unser Bild von Ehe, dies und mein Bild. Und gibt Antworten, bewusst oder unbewusst, auf die Frage, ja, wie funktioniert eine Beziehung? Was ist eigentlich eine Ehe? Was ist mit Sex und so weiter? Und es gibt die unterschiedlichsten Antworten. Letzte Woche habe ich den NZZ gelesen, also ist halbwegs seriös, und da ist gestanden ein Interview mit dem Dustin Hoffmann, und er ist seit 26 Jahren mit seiner Jugendfreundin glücklich verheiratet, und sie haben gefragt, hey, was ist das Geheimnis von deiner Beziehung? Dann sagt er, der Mann muss sich aus Angst vor seiner Frau in die Hose machen, nur so klappt's. Also, ich weiß nicht, es gibt sicher Beziehungen, wo so funktionieren, aber das ist nicht Message von heute, aber es werden die unterschiedlichsten Sachen über Ehe und über Beziehungen ausgesagt von bekannten Leuten in den Medien und so weiter. Ich habe es mir wie zum Sport gemacht, und ich empfehle euch, das auch zu machen, wenn man irgendwie romantische Filme schaut. Und wenn du Single bist und denkst, ich schaue doch keinen romantischen Film, warte, bis du verheiratet bist, dann will man irgendeinen lässigen Film schauen, Bambi trifft Godzilla oder so, und nachher am Schluss hockt man gleich wieder in so einer Schnulze drin. Aber wenn ich romantische Filme schaue, ich frage mich nachher immer, was wird ausgesagt über das Thema Beziehung? Was wird ausgesagt über das Thema Ehe? Was wird ausgesagt über Sexualität? Und meistens ist es eine Katastrophe. In den meisten Filmen, die ich geschaut habe in der letzten Zeit, ich kenne nur wenige, ich hätte eigentlich so eine Liste mit Filmen zusammenstellen, die wirklich sich lohnen zum Schauen, dann könnt ihr euch das ersparen, den ganzen Schrott sonst schauen. Aber es wird viel gesagt zum Thema Beziehung, das uns auch prägt. Und was dich und mich am meisten prägt, das sind unsere eigenen Erfahrungen. Nicht unbedingt das, was Medien sagen, das auch, aber das, was du und ich, was wir bei unseren Eltern gesehen haben, zum Thema Ehe, zum Thema Beziehung, und das, was wir selber erlebt haben mit dem Thema. Und einige von euch denken jetzt vielleicht, die Single sind, ja, schön wär's, ich hätte die eigenen Erfahrungen zum Thema Ehe. Ich bin unfreiwilliger Single, ich kann das Thema nicht mehr hören. Ich habe letztens jemand gesagt, ja, im Heissi fragt man immer von Ehe. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal von Ehe geredet haben, außer in dieser Serie, aber auf jeden Fall, vielleicht sagst du, ich kann das nicht mehr hören. Ich hätte gerne Erfahrungen, aber ich habe keine. Vielleicht bist du auch verheiratet und weißt, irgendetwas ist in meiner Ehe verloren gegangen. Irgendetwas ist in dieser Beziehung verloren gegangen. Wir haben uns arrangiert. Es klappt irgendwie, aber es ist nicht das, was könnte sein. Und vielleicht hast du auch schon schmerzhafte Erfahrungen hinter dir, schmerzhafte zerbrochene Beziehungen oder sogar zerbrochene Ehe hinter dir. Und gerade wenn du schmerzhafte Erfahrungen hast, fragst du dich vielleicht bei dem Titel von dieser Predigt Gottes beste Idee. Denkst du ja, hey, wenn das Gottes beste Idee ist, ich will gar nicht wissen, was er sonst noch für Ideen hat. Weil du das mit viel Schmerz und Enttäuschung verbindest. Egal wo du stehst, das Thema betrifft dich. Das brennt in unserer Gesellschaft und es brennt in unserer Kirche. Und wir müssen wissen, was Gottes Plan ist für Ehe. Was Gott sich gedacht hat mit dieser Institution Ehe. Wir müssen das wissen, sonst geht so viel kaputt. Wenn du Single bist, deine Vorstellung von Beziehung, deine Vorstellung von Ehe, die du jetzt schon hast, beeinflusst die Wahl von deinem Partner, beeinflusst die Qualität von deiner Beziehung, die Qualität von deiner späteren Ehe. Darum musst du jetzt schon wissen, um was es geht und was Gott sich dabei denkt. Und wenn du verheiratet bist, hast du die Chance, deine Ehebeziehung wie zu eichen an Gottes Bild für Ehe und auch den Bund von der Ehe zu erneuern. Okay, noch eine letzte Vorbemerkung. Es geht nicht um eine super Ehe. Oder super Ehen gibt es nicht. Weil in einer super Ehe da wäre kein Mensch drin enthalten. Das ist wie bei Gemeinden. Super Gemeinden gibt es nicht. Weil sobald Menschen drin sind, sind sie nicht mehr super Gemeinden. Weil wir bringen uns selber mit in die Gemeinde. Wir bringen uns selber mit in die Ehe. Und wir haben, und das weiß jeder für sich selber am besten, Ecken und Kanten und Schwächen und Sachen, die es nicht einfach machen. Ich rede nicht von der super Ehe, aber ich rede von Ehe im Sinn von Gott. Also lass uns eintauchen in das Thema. Zuerst einmal mit einem Text und einem Wort in diesem Text, das wir verstehen müssen. Wenn du willst verstehen, was Ehe zutiefst meint, musst du ein Wort verstehen. Und das ist das Wort Bund. Ehe ist ein Bund. Lass uns lesen aus dem Buch Ezekiel, im Kapitel 16. Da redet Gott zu Israel, zum Volk Israel, speziell zu Jerusalem. Und er sagt, so spricht Gott der Herr, Jerusalem, du bist in Kanaan zur Welt gekommen. Ich kam an dir vorüber und sah dich hilflos und blutverschmiert am Boden liegen. Da sagte ich zu dir, du sollst am Leben bleiben und heranwachsen wie eine Blume auf dem Feld. Du blühtest auf und wurdest zu einer schönen Frau voller Anmut. Deine Brüste wuchsen, dein Haar war voll und schön, aber immer noch warst du völlig nackt. Wieder kam ich an dir vorüber und ich sah, dass du alt genug warst, einen Mann zu lieben. Da breitete ich meinen Mantel über dich aus und bedeckte deinen nackten Körper als Zeichen dafür, dass du meine Frau sein solltest. Ich, der Herr, schwor dir Treue und schloss mit dir einen Bund fürs Leben. So wurdest du meine Frau. Was passiert da in dem Text? Gott beschreibt sein Verhältnis zu Israel, sein Verhältnis zu seinem auserwählten Volk, beschreibt er als Ehebund, als Bund von der Ehe. Er lebt mit seinem Volk in einer Bundesbeziehung. Und ein Bund, das musst du wissen, ein Bund ist im biblischen Denken die stärkste Verbindung zwischen zwei Personen. Das ist eine lebenslange, kompromisslose Verbindung. Das ist Bund, es heisst Bund, weil zwei Personen zusammengebunden werden. Und was da beschrieben ist in dem Text, was er da sagt im Prophet Ezekiel über seinen Bund mit Israel, das fährt viel vorher schon an. Das fährt an im ersten Buch Mose mit dem Abraham. Und ich lese das jetzt nicht vor, aber das ist, steht im 1. Mose Kapitel 15. Das ist eine spezielle Begegnung von Gott mit dem Abraham berichtet. Gott begegnet ihm und sagt dem Abraham, nimm eine Kuh, nimm ihn wieder, nimm einen Geist, und weiss nicht, was für Viecher noch, nimm die Tiere und schneid sie auseinander, halbier die Tiere. Und der Abraham macht das, und dann passiert einiges anders noch, und schließlich geht Gott in Form von einer Feuersäule zwischen diesen Tierstücken durch. Jetzt denkst du, jetzt spinnt er, er will über Ehe reden und jetzt redet er von so Kadaver, oder? Der Punkt ist der, das ist, was da beschrieben wird, ist ein Bundesschluss. ein Bundesschluss. Gott geht zwischen diesen Tierstücken durch. Und zur Zeit von Abraham war es üblich, wenn zwei Personen einen Bund geschlossen haben, dann haben sie ein Tier halbiert. Und dann sind beide Personen sind zwischen diesen Tierhälften durchgelaufen. Und jetzt zum Schluss. Als Zeichen, dass sie haben gesagt mit dem, wenn ich den Bund breche, soll es mir so gehen wie diesen Viechern. Und jetzt überleg dir das mal. Gott geht in Form von einer Fürsäule zwischen diesen Tierstücken durch und sagt dem Abraham, wenn ich meinen Bund mit dir soll brechen, soll es mir nicht besser gehen als diesen Tier. Wenn ich meinen Bund zu dir, wenn ich meinen Segen, den ich dir versprochen habe, wenn ich meine Gemeinschaft mit dir soll brechen, soll es mir nicht besser gehen wie diesen Viechern. Das sagt Gott zum Abraham. Das ist die Qualität von dem Bund, wo Gott mit dem Abraham schließt. Und schau, der Bund ehrt Gott, der Bund haltet Gott über Jahrtausende hinweg. Über Jahrtausende. Und das ist der Grund, warum du und ich heute da drinnen sitzen. Das ist der Grund, warum wir heute da sind. Wie Gott den Bund haltet, wo das Volk Israel in Gefangenschaft ist und sich in Ägypten und sich beschwert und motzt und beklagt wie Gott. Gott steht zu seinem Volk. Er führt sie aus der Wüste raus. Sie wollen wieder zurück auf Ägypten, beklagen sich wieder. Er steht zu seinem Volk. Sie beten in der Wüste ein goldiges Kalb an und werden ihm untreu. Er steht zu seinem Volk. Und auf das schaut der Text im Hesekiel zurück und Gott sagt, Gott schaut zurück auf die Geschichte und sagt, ich habe dich gefunden, du bist hilflos gewesen. Nachher sagt er, du hast mich immer wieder verloren und ich stand zu dir. Und er erneuert den Bund sogar. Er erneuert den Bund in Jesus Christus. Erneuert Gott den Bund. Und Jesus kommt auf die Erde. Und er wird geschlagen von Menschen und er haltet an dem Bund fest. Er wird gekreuzigt, er haltet an dem Bund mit uns fest. Und das ist der Grund, warum wir heute da sind. Wie Gott ein Bundesgott ist, der sein Bund uneingeschränkt haltet uns gegenüber. Und schau, der Bund von Gott uns gegenüber, die kompromisslose Liebe für dich und für mich, die Entschlossenheit von Gott für dich und für mich, das ist ein Bild für die Ehe, das ist ein Vorbild für den Bund zwischen Mann und Frau. Das ist etwas, was aus der gleichen Schublade kommt, was aus der gleichen Kategorie kommt. Und darum sagt der Paulus auch, im Epheserbrief sagt er, ihr Männer liebet eure Frauen so, wie Jesus Gemeinde geliebt hat. Und wie liebt Jesus Gemeinde? Liegt er aufs Bett und macht eine CD an mit Bryan Adams und wartet, bis irgendwie seine Hormone aufgehen und er Gefühlswallige für seine Gemeinde bekommt? Nein, er liebt seine Gemeinde, indem er den Bund zu seiner Gemeinde haltet. Indem er an seiner Gemeinde, an den Menschen, an dir und mir festhaltet. So liebt er. So liebt er Gemeinde. Und der Paulus sagt, so, von dieser Qualität, ist der Bund zwischen Mann und Frau. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich glaube, die Ehe gilt heute meistens nicht mehr als Bund, sondern eher als Vertragsbeziehung oder als Arrangement, als Übereinkunft von zwei Menschen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Schau, ein Bund bindet zwei Personen aneinander. Und ein Vertrag bindet zwei Personen an verschiedene Bestimmungen. Und wenn die Bestimmungen erfüllt werden, du hast 37 Bestimmungen, die du erfüllen musst, ich habe 75 Bestimmungen, die ich erfüllen muss. Und solange wir uns gegenseitig die Bestimmungen erfüllen, gilt der Vertrag. Wenn wir die Bestimmungen nicht mehr erfüllen, ist auch der Vertrag nichtig. Schau, das ist bei dir so, wenn du noch einmal gehst, arbeiten und in einem Arbeitsverhältnis stehst. Dein Arbeitsverhältnis ist ein Vertragsverhältnis, nicht ein Bundesverhältnis. Du bist nicht mit deinem Boss vor den Traualtar gegangen und hast gesagt, ich werde zu Novartis halten, bis der Tod mich scheidet oder irgendwie so. Sondern du hast einen Vertrag unterschrieben und in diesem Vertrag steht, du bringst eine Leistung und zwar in Form von Arbeit und du kommst eine Leistung über in Form von Geld. Und das ist ein Vertrag. Und wenn der Vertrag gebrochen wird, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, kommst du auch keinen Lohn mehr über. Oder wenn du keinen Lohn mehr bekommst, dann gehst du auch nicht mehr arbeiten, weil der Vertrag gebrochen worden ist. Und schau, das Denken, das Vertragsdenken, das ist etwas, was sich heute in Beziehung und in Ehen eingeschlichen hat. Dass eine Beziehung davon lebt, dass man gegenseitig Bestimmungen erfüllt und Bedürfnisse befriedigt. Und das ist auch wichtig jetzt gerade in Bezug auf die letzte Predigt, die der Ralf gehalten hat. Ich habe mich gefreut und habe gefunden, ich habe es sehr hilfreich gefunden, wie er 4 Bedürfnisse vom Mann aufzählt hat, die Frau kann stillen, und 4 Bedürfnisse von der Frau, die der Mann kann stillen. Und ich weiss, dass ihm klar war und dass das auch so übergekommen ist, dass das aus Liebe zum anderen passiert. Aber das ist ganz wichtig, dass du... Schau, es ist wichtig, Bedürfnisse vom anderen zu kennen. Und es ist genial, wenn man sich stillen kann. Weil es nichts Genialeres gibt, wie wenn man den anderen glücklich machen kann. Aber das ist nicht das Fundament von einer Ehebeziehung. Das ist nicht das Fundament. Der Bund von einer Ehe steht und fällt nicht mit befriedigten Bedürfnissen. Sondern der Bund steht fest. Und das heisst auch, ich erfülle Bedürfnisse vom anderen nicht, weil ich Angst habe, dass ich ihn sonst verliere, sondern weil ich ihn liebe und weil ich mich freue, ihm eine Freude zu machen. Hey, Freunde, das ist ein riesen Unterschied. Das ist ein riesen Unterschied. Besonders ich spitze jetzt mal zu auf den Bereich Aussehen und Attraktivität, weil das in unserer Gesellschaft so zentral ist und so dominant ist. Es ist ein Unterschied, ob ich mich entschliesse, dass ich mein kleines Ränzli wegtrainiere und auf mein Feierabendbier verzichte, weil ich weiss, dass meine Frau nicht so gerne hat, wenn sie eine Wampe rausschaut und ich darum ihr will eine Freude machen. Und das aus Liebe tue. Es ist ein Unterschied, ob ich das aus Liebe tue oder ob ich es mache, weil ich Angst habe, dass sie sonst mit einem knackigeren Modell vom Mann würde davonlaufen. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob eine Frau sich schön anlegt und sich schminkt, wie sie sich freut, ihrem Mann zu gefallen und ihm willen gefallen tun. Oder ob sie das muss machen unter dem Druck, unter der Befürchtung, wenn ich das nicht mache, erfülle ich die Bestimmung nicht mehr, erfülle ich das Bedürfnis von meinem Mann nach Attraktivität nicht mehr. Und dann hat er zuletzt sogar ein Anrecht, um mit einem knackigeren, mit einem jüngeren Exemplar davorrennen. Es ist ein riesen Unterschied. Das ist ein riesen Unterschied. Wenn 55-jährige Frauen da in den Steinen oder sonst in Basel mit aufgespritzten Lippen rumlaufen und einem Minirock, der aufhört, bevor er anfährt, dann merkst du etwas von dem Druck und zu dem sage ich nächstes Sonntag noch etwas, was zu einem grossen Teil auf den Frauen lastet. Weil der Sean Connery kann mit 70 noch zum attraktivsten Mann der Welt gewählt werden. Das passiert an einer 70-jährigen Frau niemals. Weil das Attraktivitätsideal sich vor allem auf Kosten von der Frau abspielt. Und du merkst etwas, wenn 60-jährige Frauen ihre Lippen aufspritzen, dann weiss ich, du merkst etwas von dem Druck, der da ist, etwas zu entsprechen, Bedürfnisse vom anderen zu erfüllen, wie sich Beziehung zerbricht, Bestimmungen von dem Ehevertrag zu erfüllen, weil der andere sonst meint, er habe ein Anrecht, um mit der Sekretärin davor rennen oder weiss nicht was. Und wenn du so Sachen anschaust, dann wird nicht die Schönheit von der Liebe sichtbar. Dann wird nicht die Schönheit von der Ehe sichtbar, sondern die Hässlichkeit von Selbstsucht. Und ich meine jetzt nicht Frauen mit den aufgespritzten Lippen, sondern vielmehr Männer, in dem Beispiel, die nicht bereit sind, einen echten Bund einzugehen mit der Ehefrau. Wenn wir wieder den Link schlagen zu Gottes Bund mit uns, wenn Gott so mit uns würde verfahren, Freunde, niemand von uns würde da innen sitzen heute. Niemand. Wenn Gott würde eine Vertragsbeziehung abwickeln mit uns und würde sagen, hey, wenn du Bestimmungen nicht erfüllst, dann sind wir draussen, dann bist du draussen. Hey, wer von uns wäre noch drin? Wer von uns wäre noch drin? Wir erfüllen die Bestimmungen ständig nicht. Wir fallen immer wieder auf den Latz. Vorher haben wir das gesungen. Wenn ich stolpere, wenn ich umfalle, deine Gnade liss mich wieder auf, zieht mich wieder auf. Das ist der Bund von Gott. Das ist Gottes Bund zu dir. Wenn er sich verpflichtet und ich heb dich wieder auf, ich richte dich wieder auf und ich stand zu dir. Und keiner von uns wäre da, wenn Gott eine Vertragsbeziehung mit uns würde unterhalten. Also vielleicht sagst du ja, es ist aber nicht einfach so zu einem Menschen stehen. Gell? Es ist nicht ganz einfach. Ja, das stimmt vielleicht, aber wenn du es nur willst einfach haben, dann musst du auch nicht heiraten. Dann kannst du einen Goldfisch kaufen oder irgend so. Aber die Ehe ist nicht in erster Linie einfach, sondern aber die Ehe hat eine Schönheit. Eine Schönheit, die sich in diesem Bund füreinander zeigt, die sich in dieser Liebe zueinander zeigt. Ein Freund von mir hat mir vor ein paar Wochen ein Mail geschrieben. Und er ist nur ein paar Jahre älter als ich. Und er schrieb mir, seine Frau war bei einem Untersuch, ärztlich untersucht, und hat Diagnose Brustkrebs bekommen. Und sie haben schon einiges probiert, wo gescheitert ist, und jetzt muss sie Chemotherapie machen, sehr eine harte Chemotherapie. Sie ist nicht viel älter als ich. Und schau, spätestens an so einer Stelle macht sich der Unterschied allerdeutlichst bemerkbar. Lebe ich in einer Vertragsbeziehung oder lebe ich in einer Bundesbeziehung? In einer Vertragsbeziehung fragt er nachher, sind meine Bedürfnisse noch gestillt? Finde ich eine Frau ohne Haar attraktiv nach der Chemotherapie? Turnt mich das noch genug an, um bei ihr zu bleiben? Oder sind meine Bedürfnisse nicht mehr gestillt? Erfüllt sie ihre Bestimmungen nicht mehr? Wenn sie müsste operieren und sie kommt mit einer Brust vom Spital her, ich weiss, ich tue es jetzt richtig zuspitzen, aber wir müssen uns das bewusst machen, was der Unterschied zwischen Vertrag und Bund ist und was die Schönheit von der Ehe ausmacht. Wenn sie heimkommt und sie verliert eine Brust, weil man musste den Krebs rausoperieren. Ist es dann die Frage, ob ich das attraktiv finde oder nicht? Im Bund ist das nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Ich habe gesagt, am Traualtar habe ich gesagt, und zu dieser Frau stand ich für den Rest von meinem Leben. Und diese Frau ist es wert, von mir geliebt zu werden bis zu ihrem letzten Atemzug. Ob sie den letzten Atemzug im Rollstuhl oder im Spitalbett oder glücklich sonst irgendwo macht, ob sie den letzten Atemzug mit zwei Brüsten oder mit einer Brust macht, das ist nicht im Versprechen ausgedrückt, sondern das gilt einfach. Der Bund gilt. Der Bund gilt. Und es gibt verschiedene Geschichten. Und eine werde ich am Schluss noch verteilen. Von Menschen, von Ehen, die durch schwierigste Zeiten gegangen sind und zueinander gehalten haben. Und wenn du so Geschichten hörst, wenn du so Geschichten mitbeobachtest, wenn du so Geschichten in unserer Kirche, wenn du das beobachtest, das hat eine Schönheit. Eine Schönheit, die direkt etwas von Gottes Liebe widerspiegelt. Und das ist Gottes Konzept von Ehe und an dem halten wir fest im ICF. An dem halten wir fest, wenn wir Menschen trauen. Du musst nicht, wenn du dich trauen lässt im ICF, du musst nicht zwischen Rinderhälften durchlaufen oder irgendwie so etwas. Aber mir ist zum Beispiel immer wichtig, was wird im Trauversprechen gesagt? Gerade in jedem Bärli, wo ich getraut habe, habe ich gesagt, ja, ich muss vorher wissen, wie euer Trauversprechen lautet. Auch wenn ihr es selber formuliert, ja, was, du bist das Trauversprechen? Ich habe immer gesagt, ich traue niemand, ohne dass ich das Trauversprechen gelesen habe. Weil das Trauversprechen muss nicht nur romantisch sein. Du bist mein Herzzückerli und ich werde dir jeden Morgen den Kaffee ans Bett bringen und weiss nicht was. Von mir aus können die Leute sagen, was sie wollen im Trauversprechen, aber was ich will drin haben, klipp und klar und ohne Wenn und Aber, ist, ich halte zu dieser Person für den Rest von meinem Leben oder ich halte zu dieser Person, bis der Tod uns scheidet. Das will ich immer drin haben. Das will ich immer drin haben. Wie das ist der Charakter vom Bund. Und wenn wir das streichen, Es spielt eine Rolle, ob wir etwas streichen aus dem Versprechen. Was du versprichst, spielt eine Rolle. Du erinnerst, wenn du im Versprechen schon eine Tür einbaust, zum nachher absäckeln, du erinnerst dich an das, wenn es schwierig wird. Du erinnerst dich an das, wenn es tough wird. Dass du im Versprechen ja eigentlich schon eine Tür, einen Spalt weit aufgelassen hast. Und darum sage ich immer bei Traumversprechen schon, jede Tür zumachen. Jede Tür. Auch jede Tür für Scheidung zumachen. Scheidung ist keine Option. Kurz ein Exkurs zum Thema Scheidung, das wäre eine ganze Predigt. Aber es gibt biblisch auch Fälle, wo Scheidung leider notwendig wird. Aber das ist nicht, wenn der andere meine Bedürfnisse nicht mehr stillt. Und das ist auch nicht, wenn wir beide übereinkommen, dass jetzt mal wieder etwas Neues dran wäre. Das sind keine legitimen Gründe für Scheidung im biblischen Sinn. Sondern es gibt eigentlich nur einen Fall, wo Scheidung notwendig ist. Und das ist, wenn ein Partner die Ehe schon gebrochen hat. Und wenn er nicht bereit ist zur Wiederherstellung, wenn er nicht bereit ist, Hilfe anzunehmen. Und wenn er also den Ehebruch fortsetzt. Ehebruch im sexuellen Sinn, wenn er ein Verhältnis hat oder sie ein Verhältnis hat. Oder Ehebruch auch im Sinn von Gewalt. Wenn eine Frau geschlagen wird daheim, dann hat der Mann seinen Ehebund. Als er sie schützt und zu ihr steht, hat er gebrochen. Und wenn er nicht bereit ist, wenn keine Bereitschaft da ist, Hilfe anzunehmen und keine Aussicht auf Wiederherstellung, dann ist Scheidung im biblischen Sinn legitim. Aber nicht, weil Bedürfnisse irgendwie nicht erfüllt werden oder Bestimmungen nicht erfüllt werden. Wie Gottes Plan mit der Ehe ist auf Lebenszeit angelegt. Ich erkläre das immer, wenn ich Gespräche auch vor Trauungen und bei der letzten Trauung hat das Pärchen dann, sie hat dann gesagt, das ist eigentlich schon noch verrückt. Und dann habe ich mir das ist mir noch lange nachgegangen, dass jemand so, als ich erklärt habe, was der Bund bedeutet, etwa so eine Woche vor der Hochzeit, das ist eigentlich schon noch verrückt, oder? Und ich habe mir sagen, genau, es ist wirklich verrückt. Es ist wirklich verrückt. Und es ist genau das, was Gott mit dir und mir macht. Es ist genau das, was Gott mit dir und mit mir jeden Tag lebt. Und das ist ein sichtbares Bild von dem. Und für mich ist es immer mehr Realität geworden, in dieser Ehe, wo ich drin stand mit der Rahel. Kein Mensch auf dieser Welt hilft mir mehr, Gottes kompromisslose Liebe zu mir zu verstehen, als meine Frau. Kein Mensch hilft mir mehr. Niemand kennt mich besser als meine Frau. Sie kennt mich fast besser als Gott. Das nicht ganz, aber fast. Und sie kennt mich in meinen Schwachheiten. Sie kennt mich, wenn ich eigenwillig bin, wenn ich nervig bin, wenn ich Mundgeruch habe oder weiss nicht was. Und sie steht zu mir. Sie steht zu mir. Sie liebt mich. Und das ist nicht nur ein Gefühlsanfall, wo sie irgendwie bei sentimentaler Musik produziert hat, sondern sie hat das vor all unseren Verwandten und Bekannten, vor all unseren Freunden und vor dem lebendigen Gott im Himmel hat sie das bezeugt, hat sie Ja zu mir gesagt. Und sie hat alle anderen in die Wüste geschickt. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist für sie. Und ich sehe in der Liebe von der Rahel zu mir, sehe ich so viel von Gottes Liebe. Und das ist das, was Gott denkt, dass wir in der Ehe, aber dass auch andere von außen etwas sehen von der Qualität von Gottes Liebe im Bund von der Ehe. Wenn ich am Morgen aufwache, dann weiss ich zwei Sachen, weiss ich ganz sicher. Und auf diesen zwei Sachen beruht mein ganzes Leben. Ich weiss erstens, Gott sagt Ja zu mir an dem Tag. Gott sagt Ja zu mir. Bevor ich einen Fuß auf den Boden gesetzt habe, Gott sagt Ja zu mir. Und ich weiß zweitens, meine Frau sagt Ja zu mir. Selbst wenn sie noch schläft. Ich weiß, an dem Tag gilt mir die Liebe von Gott und gilt mir die Liebe von meiner Frau. Und beides hilft sich gegenseitig zum Verstehen. Die Liebe von meiner Frau hilft mir, die Liebe Gottes zu verstehen. Die Liebe Gottes hilft mir, die Liebe von meiner Frau zu verstehen. Der Bund von Gott zu mir hilft mir, den Ehebund zu verstehen. An der Freude, die meine Frau hat, wenn ich heimkomme oder wenn sie heimkommt und mich sieht nach einem Arbeitstag, an dieser Freude sehe ich etwas von Gottes Freude an mir. Und an der, an der Vergebung von meiner Frau. Wenn ich sie verletzt habe, wenn ich Fehler gemacht habe, sehe ich etwas von Gottes Vergebung für mich. Einmal habe ich sie verletzt und sie hat mir nachher einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief, in diesem Kuvert, war ein kleiner Stein gewesen. Und der hat sie goldig angemalt. Und der hat zu mir gesagt, schau, ich vergib dir. Und so wie ich den Stein, so wie der Stein ist, quasi so goldig und rein wie der Stein ist, so sehe ich dein Herz. Und in dem, in der Liebe von ihr, sehe ich etwas, wird etwas sichtbar von Gottes Liebe für mich. Und ich verstand Gottes Vergebung für mich, wenn ich ihre Vergebung erlebe. Ich verstand Gottes Freude an mir, wenn ich ihre Freude an mir verstand. Verstehst du? Wie der Ehebund ein Bild ist von Gottes Bund mit uns. Okay, ich komme zum Schluss. Ich weiß, es ist eine lange Predigt, aber ich konnte es nicht abkürzen. Das liegt drin für einmal. Und das nächste Mal. Was machst du damit? Was heisst es für dich und für mein Leben? Was heisst es für uns, was Gott sich denkt hat mit der Ehe? Wenn du noch nicht verheiratet bist, stell dich auf nichts weniger ein, als auf das, was Gott sich mit Ehe denkt hat. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Und wenn du jemanden kennenlernst, dann achte nicht nur auf deinen Hormonspiegel, achte nicht nur auf das erste Gefühl oder den ersten Eindruck, sondern red mit dieser Person. Was versteht die Person unter Beziehung? Was für ein Bild hat die Person von Ehe? Und wenn du merkst, dass die Person letztlich unter Ehe einen Kuhhandel versteht, du gibst mir etwas, ich gebe dir etwas und zusammen sparen wir noch Mietzins, dann renn weg. Renn weg. Du musst wissen, und dein zukünftiger Partner, wenn du Single bist, ihr müsst wissen, was Gott sich gedacht hat mit Ehe und ihr müsst da übereinstimmen. Und bereit sein zu dem. Und es braucht dazu mehr als Liebesgefühl. Für die einen ist es, die finden es mega doof und so, ich belehre sie und erzähle ihnen Zeug, was sie schon lange wissen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für Gespräche führe mit Leuten, die immer sagen, ja, aber wir lieben uns, ja, aber wir lieben uns. Ja, aber die Voraussetzungen für einen Ehebund sind zum Teil überhaupt nicht gegeben. Und dann macht das nicht. Dann macht das nicht. Ein Primarschüler kann sich in seine Sportlehrerin verlieben. Ein Teenager kann sich in Robbie Williams verlieben. Ein Erwachsener verliebt sich in seine Sekretärin. Verliebtheitsgefühl sind nicht die ausschlaggebende Frage. Wenn du genug Bryan Adams hörst, kannst du dich auch in deinen Teddybär verlieben. Die ausschlaggebende Frage sind nicht Gefühle von Verliebtheit, sondern ist Bereitschaft. Ist die Liebe, die bereit ist, einen Bund einzugehen. Und Voraussetzungen dafür müssen gegeben sein, dass wir frühere Beziehungen, zerbrochene Beziehungen, vor allem zerbrochene Ehe, aufarbeitet. Also, dass man zu Gott kommt und die Bundesliebe von Gott empfängt und sich Zeit lässt, dass das geheilt werden kann. Dass Gott kann die Erwartung an Beziehung erneuern und ein neues Bild von Beziehung in dein Herz hineinschreiben. Und dann braucht es bewusste Zeit von der Freundschaft. Ich sage den Leuten immer, wenn sie befreundet sind, das ist eure Zeit, das ist eure Zeit. Dann könnt ihr Beziehung vertiefen, könnt ihr einander kennenlernen in einem unverbindlicheren Rahmen, als der hier ist. Und das ist eine riesige Chance. Das ist nicht nur so eine Lehrphase, so eine Übergangszeit bis zur Hochzeit, sondern das ist eine riesige Chance. Und dann, was auch braucht, um bereit zu sein, für in eine Beziehung zu gehen, ist, dass ihr merkt voneinander, dass echte Hingabe für den anderen da ist. Echte Bereitschaft, nicht nur sich selber zu meinen, sondern den anderen zu meinen. Und Freunde, das hat viel mit Sexualität zu tun. Über das reden wir das nächste Mal. Es hat viel mit Verantwortung zu tun. Bin ich auf mich fixiert, auf das, was ich rausziehen kann aus einer Beziehung? Oder übernehme ich Verantwortung und geht es mir wirklich um den anderen? Und sonst, wenn wir diese Sachen nicht beachten, wenn du diese Sachen nicht beachtest, wenn du eine Beziehung anfängst, das Zerstörungspotenzial ist riesig. Ist riesig. Und der Feind lässt keine Chance aus. zum Gottesbild zu zerstören. Der Find lässt keine Chance aus, das wäre auch eine eigene Predigt, wie Satan das ankackt, dass die Ehe ein Bild von Gottes Liebe auf dieser Welt ist. Und was er alles unternimmt, um das Bild zu zerstören. Und er lässt keine Chance aus, bei dir und bei mir, um das vorantreiben. Okay, wenn du verheiratet bist, mach dir einfach das bewusst, was ich jetzt gesagt habe. Deine Ehe, wenn du verheiratet bist, deine Ehe steht auf der Abschussliste von Satan. Auf jeden Fall. Deine Ehe steht auf seiner Abschussliste. Weil das ist sein effektivstes Angriffsziel. Ich könnte dir x Beispiele sagen, von Ehen, die zerbrochen sind. Und so viel Enttäuschung, so viel Verletzung, so viel Frustration, so viel kaputt gemacht haben. Gerade Ehen von Leitern, wo ich persönlich erlebt habe, in dieser Bibelschule, wo ich war, in dieser Gemeinde, wo ich früher noch war, wo die Ehen von Leitern zerbrochen sind. Das Chaos und der Zerbruch ist riesig. Bist du bewusst, deine Ehe steht auf der Abschussliste von Satan. Und darum nimm dir Zeit für deine Ehe und gang tiefer in deiner Beziehung. Und bist dir bewusst, das ist Investition ins Reich Gottes. Ich habe das nie gerne, wenn Leute sagen, meine Prioritäten, zuerst kommt die Ehe und dann kommt das Reich Gottes. Deine Ehe ist Teil vom Reich Gottes. Die Zeit, wo du in deiner Ehe investierst, ist die Zeit, wo du ins Reich Gottes investierst. Wo du investierst, damit ein Bild von Gottes Liebe aufgerichtet wird auf dieser Erde, die sichtbar ist für alle, die dich kennen. Das ist eine höchst effektive Investition ins Reich Gottes. Die Ehe ist Teil vom Reich Gottes. Und haltet eure Beziehung lebendig. Ihr könnt euch auch fragen, vielleicht jetzt einfach auf das, aufgrund von dem, was ich zum Bund gesagt habe. Fragt euch, wenn ihr verheiratet seid, wo hat unsere Ehe irgendwie Qualität von einer Vertragsbeziehung bekommen. Wo hat unsere Ehe Merkmal von einer Vertragsbeziehung bekommen? Du tust etwas für mich, ich tue etwas für dich. Wir erfüllen uns gegenseitige Bestimmungen, aber wir sind nicht sicher, würde der andere zu mir halten, in dem und dem und in dem Fall. Redet miteinander darüber. Am besten heute beim Mittag oder beim Kaffee oder ich weiß nicht was. Redet darüber und fragt euch, weiß ich, dass der andere zu mir haltet, auch wenn ich vielleicht nicht mehr alle Bedürfnisse kann befriedigen oder wenn ich meine Bestimmungen nicht mehr vollumfänglich erfülle, weiß ich, dass der andere zu mir haltet und weiß der andere, dass ich zu ihm würde halten. Und wenn das unklar ist, könnt ihr die Beziehung erneuern, den Bund von der Ehe erneuern. Wir möchten als Kirche ein Ort sein, wo so Sachen passieren, wo so Sachen gefördert sind. Darum habe ich auch die Predigt gehalten und darum ist mir das auch so wichtig. Wir möchten ein Ort sein, wo Ehen aufblühen können, wo zerbrochene Beziehungen geheilt werden können, wo Menschen können von zerbrochenen Beziehungen sich erholen und auch können Hilfe in Anspruch nehmen können. Und ein Ort, wo verwelkte Ehen können aufblühen können. Wie dort dann etwas von Gottes Liebe sichtbar wird. Und wenn du merkst, ich brauche Hilfe, es ist keine Schande zum Hilfe brauchen. Es ist nicht peinlich, an ein Pep-Weekend zu gehen mit Benny Schaffner und Janine und an der Ehe zu arbeiten und tiefer zu gehen. Wir haben vor 2 Monaten haben wir eine Ehewoche gemacht. Nicht, weil wir kurz irgendwie vor der Scheidung gestanden wären oder was, sondern weil wir einfach gesagt haben, wir möchten investieren in die Beziehung und uns ist das wichtig. Uns ist das wichtig, wir möchten noch tiefer gehen, wir möchten noch mehr verstehen, noch mehr von dem Leben, das Gott sich gedacht hat. Das ist keine Schande. Schande ist es, am Schluss vom Leben müssen zurückzuschauen und zu merken, dass man mit so viel weniger gelebt hat, als Gott für einen gedacht hat, weil man nicht bereit war, zum Schritt unternehmen. Das ist schade. Okay. Am Schluss vom Gottesdienst kommen dir ein Blatt über am Ausgang und da ist eine Geschichte drauf. Ich wollte die zuerst vorlesen, aber wie jeder von euch merkt, ist die Zeit schon vorgeschritten. Ihr schaut mich schon ganz konsterniert an, sind ihr noch da, oder? So herzig. Es ist so hell, aber ihr seid so düster. Nein. Am Schluss vom Gottesdienst wird ein Blatt verteilt und da ist eine Geschichte drauf, eine wahre Geschichte. Wenn sie erfunden wäre, wäre sie kitschig. Und man würde irgendwie, weiß auch nicht, Sprüche darüber machen, aber sie ist wahr. Und es ist die Geschichte von einem Ehepaar, von einem Mann, der zu seiner Frau gehalten hat, wo sie krank geworden ist. Und wenn du die Geschichte liest, es ist nur eine Zusammenfassung, es gibt ein Buch darüber. Wenn du die Geschichte liest, darin wird etwas deutlich von Gottes Liebe und von der Schönheit der Ehe. Und nimm dir die Zeit und lies die Geschichte, wenn du sie am Schluss überkommst. Lass uns beten zusammen. Vater, wir sind nur da heute, weil du einen Bund mit uns geschlossen hast. Und wie du an diesem Bund festhaltest durch dick und dünn. Wie du an diesem Bund über Jahrtausende schon festhaltest. Und sagst, ich stand zu den Menschen und ich habe mich entschieden und ich habe mich öffentlich verpflichtet, die Menschen zu lieben und zu ihnen zu halten, sie aufzurichten und den Weg mit ihnen zu gehen, bis die Beziehung mit ihnen vollendet wird am Schluss der Zeit. Und Vater, wie du diesen Bund mit uns schliessest, wie der Bund uns gilt, darum stehen wir heute da, darum sitzen wir heute da, darum können wir Teil von einer Kirche sein. Darum dürfen wir dich kennen, Jesus. Und du, Vater, du hast die Ehe aufgerichtet in dieser Welt als ein Bild von dieser Liebe, als ein Bild von diesem Bund. Und ich bitte dich, dass in dieser Kirche dürfen Ehen wachsen, Ehen gedeihen, gesunde Ehen entstehen, wo etwas von dieser Liebe von dir sichtbar macht, etwas von dieser Schönheit von deiner Liebe sichtbar machen. Und ich bitte dich für die, die jetzt Mühe haben während dieser Predigt, wie sie einfach so vorbelastet sind, wie sie Erinnerungen, Erfahrungen und auch stärkste Gefühle verbindet mit dem Thema Ehe, mit dem Thema Beziehung, wie sie verletzt worden sind, wie sie enttäuscht worden sind und wie sie gar nicht wissen, ob sie dem überhaupt jemals wieder werden können, eine Chance geben. Und Vater, ich bitte dich, dass du die Menschen berührst und dass du deine Hand auf sie legst und einfach auch Heilung schenkst. Ja. Und die einzige Heilung für Verletzungen und Enttäuschungen in diesem Bereich, das ist genau deine Bundesliebe, die zu uns haltet und wo auch unser Bild von Ehe und von Beziehung kann wiederherstellen. Und das bitte ich dich auch, Herr. Ja, dass du das tust in jedem von uns. Und ich bitte dich für die, die noch nicht verheiratet sind, Herr, dass wir uns mit weniger zufrieden geben aufgrund von irgendwelchen überraschenden Gefühlen oder von irgendwelchen kurzfristigen Erlebnissen, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben als mit dem, was du denkst hast von Ehe, dass zwei Menschen in einen Bund miteinander treten und zueinander halten für den Rest von ihrem Leben. Ich bitte dich, dass du das Bild hineinschreibst in die Herzen von allen, die noch nicht verheiratet sind. Und dass du sie bewahrst vor Dummheiten, bewahrst vor Sachen, die so viel zerstören. Und wo kein Spiegel mehr sind von deiner Liebe, sondern letztlich zum Spiegel werden von Eigenwilligkeit und Selbstsucht. Vater, richte du das Bild in unserem Herz auf. Von einem Bund, wo gehalten wird durch alle möglichen Zeiten durch, so wie du deinen Bund zu uns haltest. Amen.